Liebe Gemeinde, der Text, den wir heute vor Augen haben, steht im zweiten Korintherbrief. Und der zweite Korintherbrief ist ein Brief, in dem Paulus ganz schwere Erfahrungen zur Sprache bringt. Er bringt Erfahrungen zur Sprache, dass er einerseits unter seiner gesundheitlichen Situation gelitten hat, dass er unter seinem Verhältnis zu manchen Gemeinden gelitten hat und ja, dass er immer wieder andeutet in diesem Brief, wie mühsam und schwer die Arbeit des Glaubens ist, wie mühsam und schwer es ist, Menschen das Evangelium zu bringen und andererseits immer wieder, und das sehen wir ja auch an unserem Text, die Hoffnung, eines Tages werde ich das hinter mir lassen können. Eines Tages werde ich zurückschauen können und all das, was mich belastet, ablegen können. Den Brief beginnt er schon im ersten Kapitel mit den Worten, gelobt sei Gott. Ich fasse das so etwas zusammen, während ich eine zweite Textlesung dann machen. Gelobt sei Gott, der uns in all unserer Trübsal, die wir durchmachen müssen, tröstet, damit wir in die Lage versetzt werden, auch andere, die Ähnliches durchmachen, trösten zu können. Das ist schon mal das, womit er diesen Brief beginnt. Und in diesem Brief lesen wir immer wieder davon, dass Paulus auch Konfrontationen hatte mit Menschen in seinem Dienst, die dazu geführt haben, dass Tränen vergossen worden sind, dass er gekränkt war und dass wieder bereinigt werden musste. Die ganze Palette gemeindlichen Lebens wird da aufgeführt. Und jetzt im fünften Kapitel deutet er an, und wir haben das ja gehört, einerseits blickt er darauf, auf seinen eigenen Gesundheitszustand, auf seinen Körper und sagt, da ist auch nicht mehr viel mit los. Paulus hat viele Strapazen erlitten, er hat viel durchgemacht im Glauben und war ein Mensch, von dem man gesagt hat, wenn er aufgetreten ist, was ist das für ein jämmerlicher Mensch? Das deutet er auch in seinem Brief an die Korinther an, dass gesagt wurde, guck mal, ist das so ein Bote Gottes? Müsste der nicht strahlender aussehen? Müsste der nicht ein glänzender, heldenhafter Mensch sein? Und dann kommt ein Mensch, der menschlich gesehen fertig ist. Und dennoch ist er der Bote Gottes, der von sich sagen konnte, ich trage die Zeichen des gekreuzigten Christus an mir. Gott, und das ist das Wichtige, das uns in diesem Brief schon einmal vor Augen gestellt wird und auch in unserem Kapitel, Gott wirkt durch schwache Menschen. Er wirkt nicht durch irgendwelche Wunderknaben, er wirkt auch nicht durch strahlende Erscheinungen, er wirkt durch schwache Menschen. Der Gott, der in Christus, im gekreuzigten, gefolterten Christus seine Herrlichkeit hat erstrahlen lassen, dieser Gott ist nicht darauf angewiesen, irgendwelche Strahlemänner zu gebrauchen, um dadurch zu wirken, sondern er wirkt durch Menschen, die menschlich gesehen manchmal am Ende sind. Paulus führt uns zunächst einmal vor Augen, dass diese Zeit, in der wir leben, auch seine Erfahrungen, auch in der Gemeinde, dass diese Zeit eine Zeit ist, in der man seufzen und stöhnen kann. Das sagt er ja, solange wir noch hier in dieser irdischen Existenz leben, seufzen wir stöhnen und sind beschwert. Das sagt der Luthertext, die gute Nachricht hat es ein bisschen anders umschrieben. Es gibt Grund, auch zu klagen. Und Paulus ist nicht jemand, der sich Illusionen macht oder der alles schönreden möchte, sondern er sagt, ja, es gibt Grund zu klagen. Es gibt Grund dazu zu sagen, es ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Es ist vieles bedrückend, vieles schwer. Und wenn wir auf das, was um uns herum ist, sehen, dann können wir manchmal nur jammern, können manchmal nur sagen, ach ja. Das ist das eine, was Paulus uns nennt. Er spricht seinen Körper an und sagt, mein Körper ist ein Zelt. Das ist das Wort, was er da im Griechischen verwendet. Das, was wir haben, und das ist ein altes Bild, auch aus dem Alten Testament, das, wo, wie wir mit unserem Körper unterwegs sind, das ist etwas Vorübergehendes. Wir leben zur Zeit, so bringt er dann zum Ausdruck, in Vorläufigkeit. Das ist noch gar nicht das, was aus uns werden soll. Und das bringt er ja in diesem Vers 7 dann in ganz besonderer Weise zum Ausdruck, dass er sagt, wir leben zur Zeit in der Hoffnung. Und noch, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, das, was wir bekommen haben, das, was wir auch als Gemeinde sind, das ist Gegenstand des Glaubens. Davon kann man, wenn man kritisch hinschaut, oftmals gar nicht viel erkennen. Sondern da muss man sagen, was wir sehen, das erscheint wie der gekreuzigte Christus oftmals jämmerlich. Und manchmal würde man sagen, hat es überhaupt einen Sinn, so unterwegs zu sein? Und bei Paulus führt das darum, dass er eine Sehnsucht bekommt, ein Heimweh nach der Heimat im Himmel. Das bringt er dort zum Ausdruck. In Philipper 3 schreibt er, Philipper 3, Vers 20, unsere Heimat ist im Himmel, von dort erwarten wir unseren Herrn, dass er wiederkommt. Wir sind Bürger des Himmels, so betont er immer wieder, und wir gehören als Christen gar nicht in diese Welt. Und Paulus sagt eigentlich, und das schreibt er auch im ersten Kapitel im Philipperbrief, eigentlich wäre es für ihn persönlich besser abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Das ist das, was nach der Sicht des Paulus das Ideale wäre. All das, was er erleben muss und all die Strapazen seines Lebens hinter sich zu lassen und weg zu sein. Dort, wo er schauen darf, was er geglaubt hat. Wir sehen ja auch immer wieder, einzelne Morgen werden wir Frieda verabschieden und dann werden wir auch wieder uns daran erinnern, sie darf dann sehen, sie darf schauen, was sie geglaubt hat. Wir sind noch unterwegs und das betont Paulus auch. Wir sind noch unterwegs unter den Mühen des Alltags. Und wenn wir uns als Gemeinde einmal anschauen, auch als Einzelne, dann ist da auch ganz viel Leid da. Leid an Krankheit, Leid an Not und die lässt sich nicht einfach beseitigen. Paulus ist selber ein Mann gewesen, der gelitten hat, der für andere gebetet hat, auch oft erfahren hat, dass Menschen gesund wurden durch ihn, aber von seinen Leiden ist er nicht befreit worden. So ein Miteinander und von daher, unser sterblicher Leib ist und bleibt sterblich. Das hier, was wir haben, ist ein Zelt und das wird abgebrochen werden. Das ist nichts Bleibendes. Wenn wir unsere gemeindliche Wirklichkeit anschauen, auch da gibt es so viel Luft nach oben, dass man sagt, es kann noch ganz viel zum Besseren oder sollte auch noch ganz viel zum Besseren geschehen. Aber es gibt wenig dann auch Ermutigendes. Und wir sollten darum bemüht sein, uns gegenseitig zu ermutigen und nicht runterzuziehen, nicht Resignation einziehen zu lassen, nicht alles noch versuchen runterzudimmen, sondern wir sollten versuchen, uns Motivation oder jetzt auch etwas Gutes zuzusprechen. Wenn wir um die Welt um uns herum sehen, die Menschen um uns herum, dann gibt es doch schon Leid genug. Wir sind als Gemeinde gesandt in diese Welt, um ein Licht zu sein, um Hoffnung zu geben und nicht, um gleichzeitig den Kopf runterzudrehen. Und Paulus, das ist ja das Erstaunliche bei ihm, er war ein Mensch, der anderen Menschen Hoffnung machen konnte. Er war der größte Missionar der damaligen Zeit und trotzdem jemand, der gesagt hat, es hat doch eigentlich alles keinen Zweck, menschlich gesehen. Paulus hätte, und da betone ich das hätte, resignieren können, aber er hat nicht resigniert. Und das ist noch das was wir an ihm lernen können. Er hat geklagt. Er hat gestöhnt, er hat Dinge beim Namen genannt und er ist ein Mann gewesen, der gesagt hat, am liebsten würde ich weggehen, am liebsten würde ich zu meinem himmlischen Vater gehen, ins himmlische Vaterhaus. Aber, und das betont er dann immer wieder an die Philipper und auch in unserem Text, momentan ist das noch nicht dran. Momentan habe ich eine Aufgabe und es geht nicht darum zu resignieren, sondern es geht darum, wieder Mut und Kraft zu bekommen. Es geht darum, wieder nach oben zu schauen. Es geht darum, wieder sich aufzurichten und im Glauben zu wandeln. Wenn wir die Psalmen lesen, der überwiegende Teil der Psalmen sind Klagen. Zwar wird das Buch im Jüdischen auch Hymnenbuch genannt, also Lobpreisbuch, aber in Wirklichkeit, wenn wir da reinlesen, dann können wir oft sehen, an vielen Stellen, dass geklagt wird. Und das spiegelt wieder auch die Wirklichkeit, in der die Menschen, die die Psalmen geschrieben haben, gelebt haben. Nämlich auch beschwert in diesem Leben. Beschwert durch Konflikte, beschwert durch Krankheiten, beschwert durch mancherlei Nöte, durch Kriege, durch Gefahr, durch Sorgen. So sind die Psalmen entstanden, dass Menschen sich hingesetzt haben und ernst gemacht haben damit, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuversicht. Aber bei den Psalmen ist etwas da, was wir auch beim Apostel Paulus sehen, der ja als Schriftgelehrter mit dem Psalm bestens vertraut war. Die Sänger bleiben nicht bei der Klage stehen oder die Dichter. Sie bleiben nicht stehen im Jammern und im Stöhnen, das berechtigt ist und das psychologisch gesehen auch anzuraten ist. Wenn man ein schweres Herz hat, das sagt Jakobus in seinem Brief ja auch, wenn man traurig ist, dann soll man nicht Lob preisen, sondern dann soll man erstmal sein Herz ausschütten im Gebet. Also sich nicht selber betrügen, sondern man soll dann erstmal tatsächlich Gott sagen, mir geht es jämmerlich. Wo bist du denn? Was machst du denn? Und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die mir die Frage stellen, auch mit Christen, auch mit Gemeindegliedern. Wo ist denn Gott? Was macht er denn? Warum macht er denn nichts in der Situation hier und da? Und dann bin ich auch in der Verlegenheit, weil ich am liebsten sagen würde, hier ist er. Oh, wo? Gestern war er noch da, aber jetzt ist er weg. Dann hast du keine Mittel, da irgendwie etwas zu zeigen. Und trotzdem, die Psalmen sind uns darin ein Vorbild, dass sie mit ihrer Klage nicht von Gott weggehen und anderen Menschen sagen, das hat ja sowieso keinen Sinn, kannst vergessen. Und da sind ja Menschen heute in unserer Zeit genug, die diesen Schluss ziehen aus all dem Jammer, wie unsere Welt gestaltet ist. Heute haben wir ja Volkstrauertag, darf man auch mal was Trauriges sagen. Aber jedenfalls aus all dem Jammer, da drehen ja Menschen schon Gott den Rücken zu und sagen, wenn das die Welt ist, die der liebende Gott geschaffen hat, dann wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Und deswegen die Frage, was trägt Paulus, dass er von seinem Jammer nicht zur Resignation kommt, sondern zur Hoffnung, wie die Psalmen. Die fangen oft jammernd an, also oft mit Klagen an und kommen dann zum Lobpreis. Und das ist der Weg, der meiner Ansicht nach der gangbare Weg ist, dass man erstmal abladen muss, bevor man wieder loben kann. Dass man erstmal sein Herz ausschütten muss. Und erstmal das rauslassen muss, was da ist. Und wir können das sowieso nicht in uns behalten. Es sei denn, wir wollen krank werden. Da muss man dann, und da ist das Jammern und Klagen das Mittel, was uns die Psalmen auch sagen, was sie uns anbieten in der Situation. Es gibt nur einen einzigen Psalm, der in der Resignation hängen bleibt, wo der Sänger nicht mehr zur Hoffnung kommt. Das ist der Psalm 88. Kann man sich gut merken. Das nächste, was gibt also Paulus, der so viel Probleme um sich herum sieht und der letztlich menschlich gesehen nicht also der ihr mit Jesaja betet, ich denke schon, dass meine ganze Arbeit vergeblich ist. Ich dachte, alles, das messianische Lied, wo geschrieben steht, und ich dachte, ich habe mich umsonst abgemüht. Das war die große Sorge des Paulus. Paulus hat immer wieder zur Sprache gebracht, ich kämpfe darum, damit ich nicht umsonst gelaufen bin, damit die ganze Sache nicht vergeblich war, wenn ich schon so viel Mühe reingesteckt habe. Und dann, was trägt also diesen Mann? Ihn trägt die unerschütterliche Gewissheit, dass tatsächlich dort, wenn dieses Leben zu Ende geht, wenn dieser Leib abgelegt wird, dass er eine Zukunft hat, eine Zukunft bei Gott. Er schreibt das so, was den Leib betrifft, schreibt er, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus weiß, dass er eine Zukunft hat bei Gott. Und dies gibt ihm die Kraft, in der Zeit, in der er leidet, in der Zeit, die er mühevoll empfindet. Und wir müssen uns vorstellen, Paulus hat gar kein richtiges Zuhause gehabt. Der ist heute hier, morgen dort gewesen. Immer wieder Verfolger auf der Spur, die ihn schlecht gemacht haben. Immer wieder mit Menschen konfrontiert, die nicht froh und dankbar seine Botschaft angenommen haben, und mit Gemeinden, die über ihn genörgelt haben und die ihm auch gesagt haben, was ist denn das für einer? Paulus war kein Held, kein Supermann, er war ein Mann, der gelitten hat und trotzdem ein beispielsloser Evangelist, der alle Evangelisten, die je gelebt haben, bei weitem übertroffen hat und der mehr erreicht hat als alle anderen. Und trotzdem ein Mensch, wenn der reingekommen wäre, hätten wir gesagt, kann das ein Apostel sein? Paulus bezieht seine Kraft aus der unerschütterlichen Gewissheit und über den Glauben bezieht er die, dass das, was Gott uns zusagt, fest ist, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, dass Gott für uns eine Zukunft bereitet hat. Und das Zweite, was ihm ganz wichtig ist, er wird einmal vor Christus stehen. Er wird vor Jesus stehen, vor dem, der sich für ihn hingegeben hat. Er wird vor dem stehen, der ihn von ganzem Herzen liebt und der alles für ihn gegeben hat. Und für Paulus wäre das ein höchst unangenehmer Gedanke, ein unerträglicher Gedanke, vor Christus zu erscheinen und sich sagen lassen zu müssen, du hast mich nicht ernst genommen. Du hast das, was ich dir gegeben habe, nicht weitergegeben. Du hast schlapp gemacht, du hast resigniert. Das wäre für Paulus etwas, womit er nicht hätte leben können. Die Hoffnung auf die Ewigkeit, die Hoffnung darauf oder das Wissen, die Gewissheit darum, ich werde eines Tages bei meinem Herrn sein. Da habe ich meinen festen Punkt. Das ist das, was den Apostel getragen hat. Und deswegen kann er auch sagen, wenn diese Hütte abgebrochen wird, dann werden wir ein festes Haus haben. Es gibt die Zukunft bei Gott. Und das ist keine Illusion. Paulus bringt das sogar so weit, dass er sagt, letztlich, wie Jesus das auch sagt, das ist die Wahrheit. Dieses Leben können wir vielleicht mit einer kleinen Formel sagen, das Leben ohne Christus ist wie ein Traum mit bösem Erwachen. Wer aus diesem Traum, wer dann rübergeht in die Ewigkeit, hat ein böses Erwachen, wenn er nicht Christus hat, wenn er nicht zu Jesus gehört. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist die Kraft, oder daher bezieht Paulus seine Kraft. Die Marxisten haben, Karl Marx beispielsweise, ja, als Vorgänger der Marxisten, nach dem sind sie auch benannt, aber jedenfalls, die haben gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. So etwas verkürzt gesagt, also diese Hoffnung auf die Ewigkeit, das ist letztlich nur eine Vertröstung. Das ist wie so eine Schlaftablette, eine Beruhigungstablette. Dass die, die unterdrückt sind, denen es nicht so gut geht, denen gibt man dann so eine Hoffnung, ihr werdet ja im Himmel glücklich sein, also könnt ihr hier auf der Erde ausgebeutet werden. Freut euch auf die Zukunft im Himmel. Das war dann so eine, also so, das war eine philosophische Unterstellung, die man allerdings auch nicht einfach wegstreichen darf, denn tatsächlich ist der Glaube missbraucht worden. Tatsächlich hat man Menschen versucht hinzuhalten, in gesellschaftlichen Verhältnissen gefangen zu halten, die unerträglich waren, und hat gesagt, ihr habt doch nachher später im Himmel eure Freude. Also um dann diese vielleicht aufgestauten Aggressionen, die sich da auch Raum geben, dann wegzudrängen oder zu besänftigen, das ist tatsächlich gewesen. Und trotzdem wäre es ein grober Fehler, wenn wir sagen, dass die Hoffnung auf die Ewigkeit eine Vertröstung ist. Gott hat für uns eine Ewigkeit bereitet. Und davon dürfen wir leben. Danach dürfen wir uns, wenn wir den Apostel Paulus sehen, auch sehnen. Er hat das Heimweh dahin gehabt. Und vielleicht ist es manchmal kein gutes Zeichen oder ist es sicherlich kein gutes Zeichen des Glaubens, wenn uns das wurscht ist letztlich, wenn wir sagen, ist doch egal, jetzt kommt erstmal das Leben und dann kommt das andere. Paulus hat diese Hoffnung festgehalten. Die Hoffnung und die Gewissheit, ich werde bei Jesus sein, ich werde vor ihm erscheinen. Und im Gegensatz zum marxistischen Gedanken, wenn wir uns dieser Hoffnung zuwenden, dann vernachlässigen wir die Welt, hat Paulus genau das Umgekehrte gesehen und gelehrt. Nur wenn wir diese Hoffnung festhalten, werden wir in unserer Welt, die bedrückend ist, werden wir in dieser Welt die Kraft haben zur Veränderung, die Kraft haben, etwas Neues hineinzubringen, die Kraft haben, unsere Lebensumstände zu verändern. Und ich denke, es ist auch nicht von ungefähr, dass da, wo christliche Einflüsse sind, dass das Leben anders gestaltet worden ist, als da, wo atheistische Einflüsse gewesen sind oder andere Einflüsse von anderen Glaubensrichtungen. Auch wenn wir ein Volk sind, wo man nicht mehr sagen kann, wir sind ein christliches Volk, ist unsere westliche Welt doch zutiefst auch von der Bibel mitgestaltet. Und ich denke, dass es uns anders geht und dass der Sozialismus Schiffbruch erlitten hat, liegt vielleicht auch daran, dass in unseren Breiten auch einfach ganz normal ernst gemacht worden ist mit dem Gedanken, dass wir Menschen Sünder sind. Da ist erkannt worden, letztlich der Mensch ist habgierig. Das hat die Wirtschaft befeuert. Dass man das anerkannt hat, wo das im Osten nicht anerkannt hast, da sind andere habgierig gewesen und haben alles an die Wand gefahren. Und in dem westlichen System ist zumindest anerkannt worden, der Mensch ist ein Sünder, der sucht seinen eigenen Vorteil und wir müssen den Menschen so einspannen, dass er, indem er seinen Vorteil sucht, gleichzeitig automatisch auch den Vorteil anderer mitbewirkt. Moderne Marktwirtschaft, indem der Mensch selber etwas erreichen will und manchmal, er muss eingeschränkt werden, in Zügel gefasst werden und dennoch wirkt er dann auch ein Stück weit, wenn man ihn ordentlich ein Geschirr anlegt, wirkt auch zum Wohl der anderen mit. Manchmal zähneknirschend, aber immerhin. Da wurde der Mensch jedenfalls richtig gesehen. Im Osten durfte manches nicht sein. Der sozialistische Mensch war ein Mensch ohne Sünde. Und wir haben gesehen, wohin das geführt hat. Gott lässt uns nicht in der Irre gehen. Und er möchte, dass wir einerseits der Realität ins Auge sehen, dass wir Menschen zutiefst erlösungsbedürftig sind und dass wir Grund haben, zu jammern und zu stöhnen. Aber er möchte, dass wir zum Loben kommen darüber, dass er da ist, auch da, wo wir ihn nicht sehen und dass wir an seiner Hoffnung festhalten. Und Menschen, und das haben wir an Paulus gesehen, Menschen, die ehrlich sind und durch die Umstände zum Jammern kommen, sind trotzdem stabile Menschen, wenn sie an dieser Hoffnung, an der ewigen Hoffnung festhalten und können zum Segen werden. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was wir als Christen haben. Wir können noch so jämmerlich sein. Wir können noch so uns schlecht fühlen oder wie auch immer. Unsere Berufung steht darin, dass wir für andere zum Segen werden, dass andere von uns profitieren. Und da schließt sich dann der Kreis wieder zum ersten Kapitel. Paulus sagt dort nämlich, um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, dass wir Menschen vieles durchmachen müssen. Jeder auf seine Weise. Manchmal reicht es schon, wenn man Fernseher anmacht und sich zumuten muss, was in der Welt los ist. Das kann einen schon zum Erbrechen bringen, wie Brecht sagt, man kann gar nicht genug essen, um genug erbrechen zu können, wenn man die Weltsituation sieht, aber auch persönlich vielleicht durch Krankheit, durch Schwäche, durch Beziehungskonflikte oder Ähnliches, da mögen wir niedergedrückt sein und trotzdem sagt uns die Bibel, wenn wir festhalten an der Hoffnung, wenn wir dennoch nicht Gott den Rücken kehren, sondern sagen, ich möchte mit dir leben, ich schütte mein Herz bei dir aus, will mich zum Lobpreis führen lassen und will nicht nachlassen, obwohl ich manchmal sagen würde, ich höre auf und gehe in den Himmel. Das will ich nicht, sondern ich möchte in dieser Gewissheit leben. Ich werde eines Tages vor Jesus stehen und möchte nicht ihm sagen müssen, ich habe keine Lust mehr gehabt, mit dir zu leben, sondern möchte festhalten an ihm im Gebet, in der Gemeinschaft, auch an der Gemeinde, auch wenn die mir zu schaffen macht. Amen.